ARD.
Hier ist der Weltspiegel-Podcast, unser Blick in die Welt mit den Auslandskorrespondentinnen und Korrespondenten der ARD. Wir reden über das, wofür die Nachrichten nicht immer Zeit haben. Jede Woche eine knappe halbe Stunde lang hier im Weltspiegel-Podcast, diesmal mit Philipp Abrech. Vielleicht kennt ihr Bridgerton, eine amerikanische Streaming-Serie, spielt im London des 18. Jahrhunderts in der englischen High Society. Ein opulenter Film, alle tragen ausladende Kleider, Lockenperücken, die Herren Frack und Zylinder. Faszinierend, wie die Engländer damals drauf waren, vor 200 Jahren, könnte man vielleicht sagen. Aber wenn man mal diese schönen Perücken lüftet und drunter guckt, da wird man feststellen, dass noch ziemlich viel von dem damals bis heute überdauert hat, in anderem Gewand. Und bis heute die Machtverhältnisse im Königreich zementiert. Und wie ungerecht es für diejenigen Briten ist, die eben kein Schloss und keinen Butler besitzen. Unsere langjährige Korrespondentin in London, kennt ihr alle, Annette Dittert, hat sich in den letzten Wochen auf eine Reise gemacht durchs England der High Society und zu denen es immer schlechter geht. Ein wahnsinnig spannender Film, neue Weltspiegel-Doku, sie heißt Im Griff der Upper Class, ein Film über im Grunde himmelschreiende Gegensätze zwischen Arm und Reich in Großbritannien, Ungerechtigkeiten. Und was das auch für die Wahlen bedeuten könnte, die ja in der jetzt kommenden Woche stattfinden, davon wird sie uns berichten. Freue mich drauf. Hi Annette.
Hallo nach Deutschland.
Annette, du hast dich aufgemacht in die Schlösser zu den Earls und Baronessen. Du hast den Earl of Leicester besucht. Nimm uns mal mit ins Schloss. Wie muss ich mir das vorstellen? Du klingelst am Gartentor und dann? Was passiert dann?
Ich würde mal sagen, man klingelt nicht direkt am Gartentor, sondern da ist ein riesiges Eingangstor. Und wenn man da vorfährt, dann sehen die einen schon, ich glaube, per Kamera. Und dann geht das quasi von alleine auf wie im Märchen. Und dann fährt man erstmal mit dem Auto über fast einen Kilometer, bis man dann wirklich endlich dann vor diesem Riesending steht. Hockham Hall heißt das. Das ist eins der größten Schlösser in Norfolk, also an der Südostküste. Ich kann mir mal nie merken, wo Osten und Westen ist. Und das ist ein ganz beeindruckendes Riesenanwesen und eben auch ein ganz beeindruckendes historisches Schloss, das sehr klassizistisch teilweise ist, das teilweise wieder aufgebaut wurde in bestimmten Ecken und durch das mich dann der Earl of Leicester, der einer der erfolgreichsten, das gibt's ja auch nicht immer, aber einer der erfolgreichsten Schlossbesitzer ist, der mich dann einmal da durchgeführt hat und mir auch erklärt hat, wie er denn versucht, dieses Anwesen und das unglaubliche Land, das sind über 10.000 Hektar rundherum, am Leben hält und wie er eben das auch finanziell schafft. Das ist nämlich für viele der Upper Class oder viele der englischen, britischen Adligen ein echtes Problem. Die sagen immer, sie sind asset rich, aber cash poor. Also die haben teures Zeug da rumstehen, aber kein Geld, um es zu reparieren. Aber das war bei ihm eben nicht so.
Viel Stein und wenig Münzen. Wir Deutsche, wir kennen Schlösser vor allem als Museen. Ja, wir haben uns gerade ein Stadtschloss in Berlin geleistet. Da ist ein Museum drin. Neuschwanstein, lange Schlangen vor der Tür. Aber der Earl of Leicester, der lebt da richtig. Das ist kein Museum, sondern das ist auch sein Wohnzimmer.
Ja, genau. Ich würde mal sagen, sein Wohnzimmer, sein Wohnschloss. Der hat erstmal, teilweise ist das Schloss ein Museum, kann ich übrigens sehr empfehlen, dahin zu fahren. Das ist ein wirklich beeindruckendes Schloss. Und dann hat er aber auch einen eigenen privaten Teil. Das haben die oft, wenn sie überhaupt noch in den Dingern leben, wo er mit seiner Familie lebt. Da hat er mich aber interessanterweise nicht reingelassen. Also wir haben dann unser Gespräch oder unser Interview in der Library, in der sogenannten Library, einem riesen Wohnzimmer sozusagen geführt, das aber im offiziellen Teil war. Also das wollte er dann doch nicht und das konnte ich aber auch voll verstehen. Also dass man da auch sagt, der Presse zeige ich jetzt nicht unbedingt meine privaten Räume, es gibt ja genug andere.
Aber er hat dir seine Krone gezeigt, die irgendwo so ganz unterm Dach irgendwo hängt, unerreichbar auch für ihn.
Ja, das war total lustig. Naja, wir sind dann durch das Schloss halt gegangen. Also wir haben so einen Rundgang mit der Kamera gemacht, kann man im Film eben auch wirklich gut sehen, wie beeindruckend das ist. Und irgendwann kamen wir in einen Raum. Ich glaube, dem war gar nicht so richtig klar, dass die da oben hing. Und ich sah auf dem Bett ganz oben, kurz unter der Decke, so eine große Krone hängen und habe dann einfach so ganz doof gefragt, ist das Ihre Krone? Und dann sagte er, ja, ich glaube schon. Und einfach, warum haben Sie die noch nie getragen? Und dann sagte er, naja, ist ein bisschen weit weg. Also der hatte auch diesen typischen, echt netten Sinn für Humor und und hat dann eben ja einfach selber, glaube ich, das erste Mal so richtig entdeckt, dass er da eine hätte, wenn er wollen würde.
Britischer Humor, wenn man euch zuschaut im Film, ich habe auch den Eindruck, dass, also er wirkt sehr sympathisch, ihr habt auch einen guten Umgang miteinander, aber dann setzt ihr euch hin zum Interview und da habe ich den Eindruck, ist das plötzlich ein ganz anderer Typ? Hat dich das überrascht, was er dir da sagt auf deine Fragen?
Ich habe eben dann bei dem Gespräch, nachdem wir aber auch den ganzen Tag mehr oder weniger auf seinem Gelände verbracht haben, in diesem Abschlussinterview mit ihm eben auch nochmal die sozialen Probleme des Landes angesprochen und eben die ungeheure Armut, die mittlerweile hier um sich greift. Also das ist deutlich schlimmer geworden. Es gibt eben auch eine Kinderarmut. Also das sind Millionen Kinder, die offiziell als arm klassifiziert werden von der Regierung selbst. Und da wurde er dann etwas, ja, sagen wir mal, schmallippig.
Und so klingt das.
Es gibt soziale Ungleichheit überall. Wir leben eben nicht in Utopia. Was wichtig ist, ist, dass wir möglichst fair zu allen sind. Man kann vielleicht sagen, es gibt einen Mangel an Chancen oder einen Mangel an Ehrgeiz. Im Moment gibt es viele Leute in diesem Land, die nicht arbeiten, weil sie genug staatliche Unterstützung bekommen.
Das hat mich insofern überrascht, als ich ihn vorher eben sehr als einen sehr bodenständigen Mann wahrgenommen habe, der eben auch sehr genau Bescheid weiß um sein Anwesen, der weiß, wie man Schafe züchtet, der hat sich auch wirklich in die Basics eingearbeitet. Aber das betrifft eben ganz offenbar, und das wurde mir dann klar, nur sein eigenes Anwesen und die Welt da draußen, die eben wirklich problematisch ist sozial, die wollte er so nicht ganz akzeptieren. Und ich habe mir hinterher gedacht, wahrscheinlich kann man sonst auch gar nicht so leben, wenn man wirklich feststellen muss oder das anerkennt innerlich, wie viel krasse Armut es eben da draußen doch auch gibt, wenn man selber eben in einem Schloss mit 100, weiß nicht wie viel Zimmern wohnt. Also das ist wahrscheinlich auch eine psychologische Geschichte, dass er das einfach von sich weisen musste. Aber das kam dann schon so ein bisschen unvermittelt und ich war auch etwas, ja, ich dachte so, wow, das sagt er mir jetzt auch noch in die Kamera. Und sehr ehrlich, ich fand das aber auch wieder sympathisch. Es ist halt seine Position. Und natürlich gibt es auch Gegenden, wo man sagen kann, in Großbritannien, hier werden viel zu viel Sozialhilfe verteilt und gleichzeitig viel zu wenig Chancen oder Opportunities, dass Leute arbeiten können. Also da ist, wir haben auch ein Strukturproblem hier in Großbritannien. Insofern hat er auch gar nicht so Unrecht. Also man müsste den Leuten mehr Chancen geben, zu arbeiten. Und es gibt nicht so richtig sowas wie Arbeitsämter bei uns, die jemanden, der Arbeitslosengeld bekommt, ermutigt oder eben auch ein bisschen Druck macht, dass man arbeiten muss. Sondern das ist alles hier, diese ganzen staatlichen Stellen, die funktionieren teilweise nicht mehr. Und insofern hat er nicht ganz Unrecht. Aber es kam dann schon irgendwie so im Gespräch, dachte ich auch so, wow, interessant. Und er ist nicht der Einzige, der das so sieht. Also das haben mir auch alle anderen Lords und Ladies, die ich für diesen Film interviewt habe, genauso gesagt.
Stopp mal, zum besseren Verständnis vielleicht mal schnell das kleine Einmaleins des britischen Adels. Der britische Adel reicht zurück bis ins 11. Jahrhundert, also schon 1000 Jahre alt. Es gibt Dukes und Duchess, also Herzog und Herzogin. Es gibt Marquis, Earls und Countess, Graf und Gräfin und auch die Barone und Baroninnen. Herzog und Herzogin stehen in der Hierarchie ganz oben, gleich unterhalb von König, Prinzen und Prinzessinnen. Sie sind Teil der engeren königlichen Familie. Ursprünglich waren die Herzöge sowas wie Gouverneure und hatten großen politischen Einfluss und auch militärische Autorität. Die Marquis waren im Mittelalter Würdenträger im Grenzgebiet von England, Schottland und Wales. Die Grafen waren eher Verwalter von großen königlichen Anwesen, von Schlössern und Ländereien. Alle haben eines gemein. Ihr Adelstitel wird entweder von den Vorfahren geerbt oder, auch das geht, sie werden auf Lebenszeit in den Adelsstand erhoben. Und nicht alle Adelsfamilien schwelgen in Reichtum und Besitz. Manche müssen ihr Anwesen sogar verkaufen, aus Mangel an Geld. Aber, was vielleicht nicht jeder weiß, viele britische Adelige haben durchaus enormen politischen Einfluss. Die Lords und Ladies, man könnte ja sagen, komm, lass den reden, der kann über seine 200 Zimmer herrschen, von mir aus auch mit Krone auf, aber der Earl, der hat auch tatsächlich einen politischen Einfluss weit über sein Schloss hinaus. Er ist Mitglied des House of Lords und er könnte ja auch politisch etwas ändern.
Ja, und das wird er tun, solange es um seine Interessen geht. Oder vielleicht auch nicht. Also der ist einer der Erbpeers. Circa 90 haben wir noch im House of Lords. Das sind Peers, also Lords und Ladies, die aufgrund ihrer Geburt dort sitzen. Also das ganze House of Lords ist ja eine total schräge Veranstaltung. Da sind ja ist ja niemand gewählt in diese zweite Kammer, sondern da werden eben entweder Parteien können ehrenvolle Mitglieder ihrer Partei dorthin senden oder der Premierminister kann jemanden dahin senden. Das ist dann nicht immer so ehrenvoll. Boris Johnson hat da so seine halbe Familie versucht reinzukriegen. Es gibt aber eben auch die Erbpeers, die sogenannten, die einfach deshalb da sitzen, weil sie schon immer qua Abstammung, weil sie eben viel Land hatten.
Mutti und Vati da auch schon waren.
Genau, und die immer da waren. Und das hat interessanterweise übrigens Tony Blair 1999 versucht abzuschaffen, weil Labour immer gesagt hat, das geht nicht, dass wir hier so ein unelected, also ein undemokratische zweite Kammer haben, die gar nicht gewählt wird. Und hat dann aber irgendwie auch nur so ein, das ist typisch Englisch, so einen faulen Kompromiss hingekriegt, dass er nämlich einfach die Zahl der Erbpiers unheimlich gekürzt hat. Und das sind jetzt eben noch so knapp 90. Und die müssen jetzt immer, wenn einer stirbt, dann untereinander dürfen die dann wählen, wer der Nächste wird. Und das ist dann eben jetzt demokratisch. Mhm. Das ist aber natürlich trotzdem ein Relikt aus dem Feudalismus. Und ich bin mal gespannt, wie das wird, wenn Keir Starmer in der nächsten Woche die Wahl gewinnt und dann wieder Labour an der Regierung ist, ob die dann die Kraft und ja und den Mut haben, sich dieses Themas noch einmal anzunehmen, weil Starmer hat früher immer wieder gesagt, das geht so eigentlich nicht. Aber ich habe immer den Eindruck, wenn sie dann an der Macht sind, dann packen sie lieber selber noch ganz viele Lords rein und lassen alles, wie es ist. Und das ist auch meine Vermutung, dass es eben sich nicht ändern wird. Aber auf diese Weise haben eben diese Menschen, die eben ungeheuer viel Land besitzen in Großbritannien im Vergleich zu den normalen, eben auch politischen Einfluss, indem sie da die Gesetze korrigieren, verändern können und da eben bei mitmischen. Und das ist natürlich wirklich nicht wirklich demokratisch.
Du hast gerade gesagt, die Welt da draußen, das ist eine ganz andere. Du warst in Sheffield in Nordengland. Mhm. Merken die Leute ja auch, dass da vielleicht was nicht stimmt. Ne? Was würdest du sagen, wie ist das sichtbar, dass da so ein... Ja, so eine Unbalance ist, so ein Ungleichgewicht.
Nein, du siehst einfach, ich meine, gerade im Norden Englands, das ist aber nicht nur der Norden, das ist immer so ein bisschen so ein Klischee. Es ist auch Wales, es gibt auch im Südwesten ganz arme Ecken in Cornwall, in Devon. Es gibt unfassbare Armut hier nach 14 Jahren Tory-Regierung. Die haben einfach vor allem mit der Austerity-Politik und dem Brexit dann es wirklich geschafft, dass sie alles, was Staat war, so runtergewirtschaftet haben, dass es eben für viele Leute in diesen armen Ecken überhaupt keine Perspektiven mehr gibt. Und das ist sehr krass. Und ich war nicht nur in Sheffield, ich war auch eben zu dem Thema in Devon mal, wo mir jeder, mit dem ich gesprochen habe, erklärt hat, dass es noch nie so dramatisch war wie heute. Und das ist eben das, was ich so faszinierend finde, jetzt nicht im positiven Sinne, aber so erstaunlich finde, dass eben die Briten und die Engländer vor allem das unglaublich hinnehmen einfach. Und es gibt dieses Gefühl, man kann ja gegen die da oben sowieso nichts machen. Und diese Apathie, das ist eben das, was ich, und das ist auch ein bisschen die Frage, der ich in diesem Film nachgehe, den ich jetzt gemacht habe, dass diese Apathie eben auch zum Teil daher kommt, dass man dieses Klassensystem noch so etwas wie eine natürliche Ordnung hinnimmt und ansieht. Und sich deswegen auch gar nicht wehrt. In Deutschland wäre die Hölle los, wenn Zustände wie hier in manchen Gegenden herrschen, die ich besucht habe.
Keine Perspektiven mehr nach vielen Jahren der Tories an der Macht, also die konservativen, undemokratische Strukturen, Apathie, das sind die Stichworte, die du genannt hast. Aber es gibt doch zaghafte Versuche, diese alten Strukturen aufzubrechen und mehr Gerechtigkeit zu schaffen. Im House of Lords sitzt neuerdings auch eine Dame, ich glaube mit feuerrot gefärbten Haaren.
Lila.
Carmen Smith heißt die Dame und kann eigentlich gar nichts mit Lords und Ladies anfangen, aber sie ist auch Teil davon, um das System von innen zu verändern. Ne?
Ja, ich glaube, sie würde nicht mögen, dass du sie jetzt hier als Dame titulierst. Carmen Smith ist 28 und die kommt aus Wales und zwar aus einer dieser Sozialsiedlungen, also wo es wirklich, wo eben diese Armut auch herrscht. Das heißt, die kennt die Realität von unten und die Parteien dürfen auch immer wieder Menschen ins House of Lords schicken. Und in ihrem Fall war das so, dass die linksnationalistische walisische Partei Plaid Cymru, die hat gesagt, wir müssen jetzt mal hier jemand Junges schicken, weil das Durchschnittsalter im House of Lords ist 71 und es sind 70% wow. Männer. Das muss man sich auch mal reintun. Wow. Und
da sind wir
eben,
ja noch jung.
Ja, es ist völlig irre, wenn man sich das mal überlegt. Es gibt auch ein paar Frauen, aber wenn man auch die Bilder sieht, dann siehst du im Wesentlichen sehr viel weiße Haare, weiße alte Männer, die sitzen da sehr mehrheitlich immer noch. Und da hat sich eben Plaid Cymru, diese walisische Partei, gesagt, das muss sich jetzt mal ändern und hat dann eben ganz bewusst Carmen geschickt, die auch Politiker, also auch bei Plaid Cymru politisch aktiv ist. Und die will jetzt eben eigentlich das House of Lords abschaffen. Und die habe ich getroffen an dem Tag, bevor sie eingeführt wurde und ihren Eid ablegen musste, was man ja dann machen muss auf den König. Und das war eine total witzige und interessante Begegnung, wo sie nämlich mir einfach vorher erklärt, also ich glaube hier weder an den König, ich bin keine feudalistisch geprägte Britin, sondern ich bin eine walisische Sozialistin und ich will das House of Lords abschaffen.
Wir hören mal rein.
Solange es existiert und Entscheidungen trifft, die uns alle angehen, müssen wir da drin sein. Sonst haben wir gar keine Stimme.
Das leuchtete mir ein. Auf der anderen Seite ist es natürlich schon komisch, wenn du dann diese Frau, die draußen mit dir eben so eine junge Frau mit lila Haaren und die dir erklärt, ich bin Sozialistin, ich will den König, ich will das House of Lords abschaffen, wenn du die dann eben eine halbe Stunde später auf dem Parlamentskanal, ich habe es dann von außen beobachtet, plötzlich in Hermelin, also wobei sie hat Kunstpelz verlangt, also immerhin kein echtes Tier, aber in diesen roten Hermelin-Operettenverkleidungen dann da ins House of Lords schreiten, sie ist auch ganz feierlich und dann legt sie ihren Eid auf Charles III. Ab, dass sie ihm ewig dienen wird.
And affirm that I will be faithful and bear true allegiance to His Majesty King Charles.
Und das fand ich dann auch ein bisschen komisch und auch lustig, wenn man sie vorher eben so ganz anders getroffen hat. Und ich habe mich dann so gefragt, ist das jetzt ein Meineid, was sie da leistet? Weil sie glaubt das ja gar nicht. Also das heißt, es gibt aber auch gar keine andere Wahl, wenn du hier mitmischen und was verändern willst, dann musst du erstmal diese alten Strukturen mitmachen. Und ich fand das auch ganz einleuchtend, dass sie es tut. Und ich fand es auch gut, weil das bringt natürlich jetzt einen frischen Wind ins House of Lords. Und ich wünschte mir, dass das noch viel, viel häufiger passiert, dass man da eben dann doch auch eine Mischung von Lords hat, die einfach ein bisschen repräsentativer sind für die britische Gesellschaft, als sie es jetzt sind.
Ja, wir haben schon über die kleine Krone gesprochen vom Earl of Leicester. Die größte Krone im Land, die trägt der König selbst. Welche Rolle, würdest du sagen, spielt King Charles in diesem ganzen großen Konzert?
Ich würde mal so sagen, in dem momentanen politischen Chaos hier seit dem Brexit, wo eben auch die Tories so in den ganz rechten Raum, in den Rechtspopulismus abgerutscht sind, war ich persönlich immer noch ganz froh, dass man mit Charles noch jemand hatte, der sozusagen die konservative politische Mitte besetzt hat, if you know what I mean.
Und auch so eine Art Vernunftsfigur vielleicht ist, nach Boris Johnson.
Ja, so eine Stimme der Vernunft, der letztlich links von den Tories war. Er persönlich ist aber auch gar nicht so sehr der Punkt. Die Royals persönlich, die interessieren mich ehrlich gesagt gar nicht so stark. Was ich auch viel spannender finde an der Monarchie, an der britischen, als die Person, ist, was diese Institution eigentlich für einen Einfluss hat auf die Gesellschaft. Und das ist eigentlich eben dann doch problematisch, weil dadurch, dass sie vorleben, dass man eben andere Rechte hat, wenn man in so etwas hineingeboren ist und dass das gilt wie eben eine natürliche Ordnung, dadurch verfestigen sie natürlich dieses Klassensystem. Und es bleibt eben etwas, was man ungefragt einfach so hinnimmt. Und das wiederum, was ich eben schon mal angedeutet habe, das verschärft meiner Meinung nach diese Apathie diesen sozialen Ungleichheiten gegenüber. Weil man nimmt es so hin, es war immer schon so und es ist ja auch bei den Royals so. Und das ist eben das, wo ich die britische Monarchie problematisch finde. Und der zweite Punkt, den ich problematisch finde, ist, dass sie eben sehr viel mehr politische Macht und Einfluss haben, als man das in Deutschland so weiß und denkt. Auch sehr viel mehr politische Macht und Einfluss als ihre benachbarten europäischen Monarchien. Die stecken hier eben noch mit Teil in dieser Regierung auf ganz andere Weise.
Das heißt, Charles hat auch neben seinen repräsentativen Aufgaben in diesem ganzen großen Konzert handfeste Interessen, oder nicht nur Charles, die königliche Familie, wenn wir es etwas erweitern wollen, handfeste Interessen und erheblichen politischen Einfluss nach wie vor.
Ja, und das ist etwas, was unheimlich oft untergeht. Ich kann dir mal ein Beispiel geben. Also zum Beispiel dürfen die britischen Könige, oder darf die britische Monarchie, durfte auch die Queen früher, jedes Gesetz, das ihre finanziellen oder politischen Interessen betrifft, im Entwurfsstadium checken. Und wenn sie da was ändern wollen, dann können sie das ändern im Zusammenspiel mit der Regierung, aber ohne, dass jemals die Öffentlichkeit oder das Parlament davon erfährt. Und das fand ich zum Beispiel, das ist eine lange Recherche, die der Guardian, so eine Art süddeutsche Zeitung der Briten, über Jahre geführt hat, die auch sehr schwierig war, weil die Royals müssen keine Auskunft geben den Journalisten. Auch so eine komische Nummer. Also du kannst da Presseanfragen stellen, bis du until the cows come home, aber du kriegst keine Antwort. Aber der Guardian hat dann wirklich teilweise mit Klagen bis zum Supreme Court erkämpft, dass sie eben doch Auskunft bekommen haben, wie das eigentlich abläuft mit diesem, das nennt sich King's Consent, also der Zustimmung des Königs. Und haben festgestellt, dass bei über 1000 Gesetzen, die es seit 1952 auf diese Weise vorgecheckt wurden, dass 160 Mal, und das finde ich eine Menge, zugunsten der privaten oder finanziellen Interessen des Königshauses diese Gesetze geändert wurden, und zwar bevor sie ins Parlament gingen. Und das finde ich schräg in einer Demokratie. Und das ist auch etwas, was für ziemlichen Aufruhr gesorgt hat, als diese Recherche dann ans Licht kam, aber eben auch nicht so, wie man es eigentlich denken würde, weil again die Leute dann wieder sagen, naja, es war halt immer so und ist so. Und sowas zum Beispiel finde ich wichtig, dass man das auch nochmal klar macht, weil wenn Charles immer wieder sagt, dass er die Monarchie reformieren und modernisieren will, dann wäre für mich der allererste Schritt, dass er sich aus solchen seltsamen legalen Grauzonen, wo er eben dann doch zurückzieht, und dass das transparent gemacht werden muss. Und ich meine, das sind schon auch Dinge, die finde ich nicht gehen, die da geändert wurden. Um nur mal ein Beispiel zu geben. Also zum Beispiel hat die Queen einfach gesagt, in meinem ganzen Anwesen Balmoral in Schottland möchte ich die neuen Umweltregeln nicht umsetzen, das ist mir zu teuer. Und das wurde daraufhin ausgenommen. Oder wenn eben Häuser als Erbpacht irgendwo auf dem Land der Royals stehen, dann kannst
zahlen
du...
Zahlen die Steuern?
Nee, das ist nochmal was anderes. Also die zahlen keine Steuern und die zahlen auch keine Erbschaftssteuern, und die Testamente werden auch nicht offengelegt. Aber das finde ich gar nicht so schlimm. Ich finde es schlimmer, dass eben für die nicht dieselben Gesetze gelten oder dass die einen anderen Zugriff auf die Gesetzgebung haben, als eigentlich ja das Parlament, das ja eigentlich der Souverän sein sollte in einer Demokratie.
König müsste man sein. Was wird...
Well, das weiß ich
oder
nicht.
Oder Königin.
Die tun mir persönlich immer eher leid. Ja, ich meine, die haben ja nichts von ihrem Reichtum, die können nicht raus. Also persönlich, das ist wieder was anderes. Persönlich tun die mir wirklich ernsthaft eher ein bisschen leid manchmal, also gerade jetzt auch Kate. Die sind ja auch ein bisschen Gefangene dieses Systems als Person. Mir geht es mehr darum, was für einen systemischen Einfluss diese Monarchie als Teil, es ist einfach so ein Überrest des Feudalismus, so viel wie die hier noch mitmischen dürfen. Und das, finde ich, geht nicht.
Du hast ganz zu Anfang erwähnt, Teil dieser Klassengesellschaft sind auch die Kaderschmieden. Oxford zum Beispiel, und was ich unglaublich spannend finde, du warst für ein paar Tage in Oxford. Mhm. Wer in Oxford studiert hat, der kann was auf sich halten. Aber was ich zum Beispiel nicht wusste und erst in deinem Film gelernt habe, auch in Oxford selbst gibt es so eine Art Klassengesellschaft. Oxford ist nicht gleich Oxford.
Ja, das habe ich am Anfang auch nicht gewusst, als ich hierher kam. Also ich habe immer gedacht, okay, es ist eine Uni in Oxford. Man geht halt zur Uni nach Oxford, so mal wie man in Freiburg an der Uni studiert oder was weiß ich. So ist das aber nicht, sondern es gibt in Oxford ganz viele verschiedene Colleges, die jeweils auch ein völlig unterschiedliches Standing haben sozusagen, also im Grunde eine Klassengesellschaft in sich. Also wer was auf sich hält, der geht an das große alte Christchurch College oder Brasenose. Und dann gibt's aber auch die eben nicht so prestigeträchtig und auch nicht ganz so teuer sind. Und und da ganz am Ende oder ganz unten ist dann zum Beispiel das Mansfield College, ein ganz tolles College, wo aber die Chefin, die Rektorin, sich zur Aufgabe gemacht hat, eben Kinder aus Staatsschulen zu holen, was sehr ungewöhnlich in Oxford ist. Also Kinder, die nicht auf diese teuren Privatschulen gegangen sind, die nämlich normalerweise aus den Privatschulen dann immer direkt nach Oxford expediert werden. Und es ist auch immer noch die große Mehrheit der Studenten kommt aus Privatschulen der britischen. Aber in diesem Mansfield College, da versucht die Rektorin das zu ändern, und die versucht eben möglichst viele normale Kinder dahin zu kriegen. Und daraufhin hat mich dann aber, als ich einer, sage ich mal, etwas Upper-Class-Freundin hier in London erzählt habe, dass wir da filmen, sagte sie, oh well, das ist doch gar kein richtiges College. Also mit so einer, wo ich so dachte, wow, das ist ja auch da immer noch eine Klassengesellschaft. Selbst unter den Colleges und in diesem Mansfield College, also das, was sozusagen eben ein bisschen Working Class ist, haben mir dann die Studenten auch erzählt hinterher im Interview.
I know people at other colleges where I think it's a little bit more.
Ich kenne Leute aus den anderen Colleges,
high class, like they're more well known,
die eher upper class sind,
where they won't look
die mich noch nicht einmal angucken.
Like I've had people who won't look at me in the eyes.
Dass sie auch von den Studenten, die eben zu den more prestigious ones, also zu den upper class colleges eher gehen, dass die mit denen noch nicht mal im Pub reden, für die seien sie einfach Luft. Das fand ich total interessant. Also wir sind immerhin im Jahr 2024. Da hat sich offenbar dann doch nicht so viel geändert, wobei man aber auch sagen muss, Insgesamt merkt man schon, dass sich auch die großen alten Colleges sehr bemühen, mehr People of Color zu kriegen. Also da ändert sich schon etwas. Aber das fand ich dann wieder interessant zu hören, dass es dieses arrogante Runtergucken dann auf die sogenannte Working Class immer noch gibt, auch heute noch in Oxford. Mhm.
Annette, wir haben es gerade schon erwähnt, in ein paar Tagen wird in UK gewählt. Am 4. Juli. Warum eigentlich so plötzlich? Tja, Rishi Sunak dachte wohl, dass er gerade auf der Überholspur unterwegs ist. Sein Wahlversprechen, die Inflation auf unter 2% zu drücken, das hat er erreicht. Und noch eines seiner Versprechen könnte sich eventuell erfüllen. Flüchtlinge nach Ruanda abschieben. Also hat Sunak kurzfristig Wahlen angesetzt. Nur wird er sie gewinnen? Die Umfragewerte für seine Partei, die konservativen Tories, sind total im Keller. Nach 14 Jahren an der Macht droht ihnen eine fette Klatsche. Der Spitzenkandidat von Labour, Keir Starmer, kann sich also gute Chancen ausrechnen, Großbritanniens neuer Premierminister zu werden. Wer da zur Wahl steht, die kommen alle aus den gleichen Zirkeln, Oxford, Cambridge. Die kennen sich seit Jahren, Jahrzehnten, vielleicht auch die Familien, Sunak, Starmer, wer steht da zur Wahl?
Ja, also das ist interessant diesmal, weil Starmer und die Labour-Partei, die hatten auch viele, die aus Oxford, also Tony Blair und was weiß ich, kamen. Starmer ist aber nicht so einer, der ist später, der hat am Schluss da nochmal irgendwie studiert, aber der kommt eben aus einer ganz nahe, kommt aus einem normalen Background, wenn man so will. Und die Labour-Regierung, die jetzt gegen die Tories, also gegen die Konservativen antritt, das ist schon ein Schattenkabinett, das im Wesentlichen nicht aus diesen Zirkeln kommt. Das wird auch total interessant, weil die haben wirklich also überwiegend einen ganz anderen Background. Aber bis, sagen wir mal, zu dieser Wahl, die nächste Woche stattfindet und wo übrigens wahrscheinlich auch Labour gewinnen wird, wenn man den Umfragen glaubt, war es tatsächlich so, dass insgesamt, wir haben es mal nachgezählt, 75% der britischen Premierminister seit Anbeginn, seit es das System so gibt, eben aus Oxford oder Cambridge, aus diesen großen Colleges gekommen sind. Das heißt, diese Upper Class hat sozusagen, und da ist eben dieser Upper Class Touch drin in diesem, weil da eben hauptsächlich Leute hingehen aus der Upper Class, weil die so teuer sind, diese Colleges, ne? Und das hat sich eben in gewisser Weise in die Politik dann auch einfach fortgesetzt, dadurch, dass eben das sozusagen der direkte Weg von Oxford, Cambridge war eben der entweder in machtvolle Positionen in der Gesellschaft oder eben in die Politik. Und auch ein Boris Johnson, Cameron, das sind natürlich alles Figuren, die sich von Buddies, die sich von da kennen, die gehen dann ja auch schon direkt in solche Internate vorher, in solche Privatschulen wie Eton, wo sie dann auch übernachten und wo dann enge Bonds zwischen den Jungs da, das sind nur Jungs zum Beispiel in Eton, geformt werden. Und das ist schon etwas, was die britische Gesellschaft sehr negativ, würde ich sagen, beeinflusst hat, weil das über viele, viele Jahre immer wieder Menschen an der Macht waren, vor allem bei den Tories, die eben überhaupt keine Ahnung von den Realitäten der anderen hatte und denen das auch ein bisschen egal war. Ich meine, Boris Johnson, so wie der da regiert hat, das wäre gar nicht möglich in einem Land wie Deutschland, würde ich mal sagen. Gott sei Dank. Also so achtlos und respektlos der Regeln. Er hat sich um nichts gekümmert. Es ist einfach das Gefühl, wenn du in Oxford warst, dass du es verdient hast zu regieren. Du gehörst da einfach hin. Ob du dafür qualifiziert bist oder nicht, das ist was ganz anderes.
Am 4. Juli in ein paar Tagen dürfen die Britinnen und Briten darüber abstimmen, wie sie das finden. Annette, Reisen bildet, sagt man immer so schön. Das gilt ja auch für uns, für unsere Drehreisen. Mhm. Was nimmst du mit von dieser Drehreise zu den Earls und Baronessen und zu den eher einfacheren Menschen in Sheffield? Hast du was gelernt, was du vielleicht vorher noch nicht wusstest oder vielleicht nur gespürt hast, aber dann doch nicht so deutlich gezeigt bekommen hast?
Was mich überrascht hat und was mir auch nachhaltig hängen geblieben ist, ist eben, wie viel krasser diese Armut geworden ist. Mich hat auch nochmal verblüfft, wie verhärtet schon auch oder wie unterschiedlich eben auch die Upper Class oder jedenfalls diese Landed Gentry, wie die das sehen, dass sie eben das auch ignorieren oder dass sie sagen, das gibt's so nicht. Und insgesamt, gerade wenn du jetzt von den Wahlen redest, die bevorstehen, fand ich besonders beunruhigend insgesamt oder was mich besonders beschäftigt hat hinterher, war, dass insgesamt keiner hier mehr der Politik auch nur von hier bis da traut. Also es ist ein wahnsinniger Vertrauensverlust eingetreten. britischer Politik gegenüber, und zwar egal wer, von welcher Partei er kommt, weil eben dieser Brexit, der ja mit so ungeheuren Versprechen kam, die jetzt ganz klar nicht eingelöst wurden. Es spricht auch interessanterweise in diesem Wahlkampf keiner mehr über den Brexit, weil es den Tories so peinlich ist und weil Labour da auch jetzt nicht das Thema wieder aufmachen will. Das haben die Leute natürlich kapiert, dass das ein totaler Schuss ins Knie war und dass sie belogen wurden. Und sie glauben aber jetzt eben, es ist nicht so, dass sie sagen, die Tories haben uns belogen, jetzt müssen wir jemand anders wählen. Das sagen auch viele, aber das viel stärkere, die viel stärkere Stimmung, die ich überall treffe im Moment, ist, dass sie eigentlich niemandem jetzt mehr glauben, weil sie irgendwie generell so den Glauben an die Politik und den Staat verloren haben. Und das ist halt ein gefährlicher Nährboden für extreme und extremistische Parteien und Figuren. Und wir haben das ja jetzt auch schon wieder, dass dieser rechte Hetzer Nigel Farage, dass der wieder auf der politischen Bühne aufgetaucht ist und wieder mit eben so AfD-ähnlichen Parolen versucht, die Briten aufzustacheln.
Du wirst die Kamera draufhalten und die richtigen Fragen stellen. Annette Dittert, ganz herzlichen Dank für das spannende Gespräch. War toll.
Danke dir, danke euch und tschüss nach Deutschland aus London.
Wenn ihr euch Annettes Film jetzt gerne anschauen wollt, dann ab in die Mediathek, Im Griff der Upper Class, so heißt der Film. Ich habe ihn schon gesehen und ich fand ihn total interessant. Und wenn ihr jetzt gerne weiter hören wollt, dann empfehle ich euch den Podcast Amerika, wir müssen reden. Auch in den USA wird dieses Jahr gewählt und Tagesthemenmoderator Ingo Zamperoni redet alle 2 Wochen mit seiner amerikanischen Ehefrau Jennifer Bourguignon über Trump und Biden. In der aktuellen Folge haben Ingo und seine Frau das TV-Duell der beiden Kandidaten Biden und Trump in der Nacht gesehen. Ihr Fazit, das war ein Desaster. Die ganze Analyse findet ihr in der ARD Audiothek und überall da, wo ihr gerne Podcasts hört. Ja, und das war's von uns vom Weltspiegel Podcast. Vielen Dank fürs Liken, Abonnieren, Folgen, Sagen. Nicole Böhloff, Philipp Weber, Jakob Böttner und ich, Philipp Abresch.